Ja gut, allerseits, Herrschaften, Markus Kafka mein Name und ich bin ja hier Host und Chauffeur in Personalunion beim Mietwagen-Podcast. Jetzt habe ich eine Nachricht von Leslie Clio bekommen und die hat mich gefragt, ob ich sie abholen kann, bei ihr zu Hause und dann zum Bahnhof bringen kann. Und das ist ja eine meiner leichtesten Übungen, denn Leslie und ich sind ja quasi Nachbarn. Wir wohnen 9 Hausnummern beziehungsweise 150 Meter Luftlinie auseinander. Das heißt, ich kutschiere jetzt da schnell rüber und dann sammle ich sie ein und dann fahren wir zum Hauptbahnhof. Und dann wird natürlich auch ein bisschen über unseren Kiez gesprochen, Berlin-Kreuzberg und über die Rolle der Frau im Musikbusiness, weil Leslie ja immer eine große Streiterin ist für die Gleichberechtigung der Frau und sie hat Vorbilder in der Historie und hat sich immer eingesetzt und immer gekämpft und darüber will ich mit ihr sprechen und vieles andere natürlich auch. So, dann schnalle ich mich jetzt an, ihr macht's auch und dann steigt hier gleich Leslie Clio ein.
Mietwagen, ein Live Nation Podcast powered by Ubeco.
So, jetzt sitzen wir aber. Herrlich. Was ein gemütlicher Sitz.
Auch der Hörer ist angeschnallt, der uns im Auto verfolgt. Vielleicht.
Ja, vielleicht.
Leslie Clio, du meinst das ernst, ne? Du sagst, du musst zum Hauptbahnhof und ja. Du hast auch wirklich jetzt deinen Koffer dabei.
For real.
Das heißt, ich darf das jetzt nicht vergeigen. Also zu spät kommen wäre nicht cool?
Ja, dann nehme ich einen später. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde... Also es wäre schon okay, wenn ich auch einen späteren Zug nehme.
Dann aber wir sind entspannt
ja im Moment,
in der Zeit.
Ich bin ja the power of now.
Eine gute Stunde, bis dein Zug geht, das ist so. Eigentlich zeitlich in Ordnung.
Ja.
Nach Hamburg fährst du?
Richtig.
Warum?
Ich fahre nach Hamburg, weil ich bei einer Jury mitmache für einen Hamburger Nachwuchsmusikpreis.
Ah.
Und da machen wir heute die Jury-Sitzung noch mit ein paar anderen Menschen. Und ich hoffe, es gibt Kekse. Und da muss man sich da mal so durch so ein paar Bewerbungen suhlen. Ist doch ganz schön aufwendig, so ein Job.
Habe ich auch erst gemacht, so einen Nachwuchswettbewerb und dann 200 Bands anhören, Künstler.
Ja.
Was gibt's da zu gewinnen?
Ach, dieses Kötzrisser-Ding da.
Genau,
da war
ja.
Ich auch. Da habe ich kurz die Josephine Garvey habe ich die begrüßt da kurz.
Ah, ja, ja.
Da war ich kurz da.
Ja.
Aber wir haben uns nicht gesehen.
Nee.
Was war die Frage?
Was die Leute bei dir gewinnen können?
Ja, du, da fängt schon an. Vieles. das erfahre ich, glaube ich, im Detail heute erst. Das ist heute ja das Initialtreffen sozusagen, wo das alles nochmal erläutert wird. Ich habe mich bis jetzt wirklich auf die Bands quasi oder auf die Einsendung konzentriert. Was es alles gibt, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Aber viel bestimmt.
Hast du mal bei irgend sowas mitgemacht?
Nein, nie. Das ist das finde ich ganz interessant, gerade so wie die Bewerbung durchzugucken, ne? Was man da so macht, so was für Fotos. Und denke ich so, ach interessant, guck mal, die finde ich jetzt schon wegen dem Foto doof. Und auf was man so dann achtet so von außen, das ist interessant. Habe ich nie gemacht und ich bewundere das quasi dann auch so. Aber ich selber hätte da gar nicht so die Eier zu gehabt. Ich habe darauf gewartet, entdeckt zu werden.
Ja, wurdest du ja dann auch.
Genau, ja. Aber
von wem eigentlich? Kann man das sagen?
Ja, da streiten sich ja die Menschen. Viele haben mich entdeckt. Viele, viele.
Ja, ja, meistens.
Also im Prinzip mein Produzent damals, Nikolai Potthoff.
Ja.
Also der mit dem habe ich ja dann...
erste Platte auch gemacht?
Genau. Von dem hatte ich... Also der hat so Aufnahmen von mir gehört. Eine Freundin von mir hat dem das zugeschickt. Und der hat die gehört und mich ins Studio eingeladen. Und eigentlich ist das der Ursprung. Alles andere kam später.
Der Rest ist Geschichte. Wir stehen hier gerade in Kreuzberg, da, wo ich dich jetzt abgeholt habe.
Ja.
Und jetzt stehen wir, wenn sich Leute über das Geräusch wundern, vor einem großen Baum an der Olauer Straße, der hier beschnitten wird, weil er zu groß ist.
Das hat mir früher immer wehgetan, aber eigentlich auch heute noch, weil ich immer denke, ach, das ist doch alles schön. Aber ich habe gelernt, das muss man machen.
Ja, 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 das musst du ja auch mit deinen Balkonpflanzen machen eigentlich.
Genau, das habe ich nicht gemacht bei meinen Hortensien und jetzt sind die ziemlich wild. Die sind echt ziemlich wild. Für nächstes Jahr weiß ich das. Das muss ich selbst lernen. Wie die meisten Dinge im Leben. Ich muss das immer alles selber erstmal. Ich hinterfrage erstmal, ob 2 und 2 wirklich 4 ist.
Ja, siehst du.
Muss ich erstmal selbst rechnen.
Hätte ich auch machen sollen. Ich habe mir ein YouTube-Tutorial angeguckt über Oleander runterschneiden.
Aha.
Dachte auch, hätte ich das genauso gemacht. Und jetzt steht er da wirklich ganz traurig und gerupft auf der Terrasse und nichts passiert.
Es ist der Einzige, der da steht. Vielleicht hat er auch einfach nur, ist auch noch einsam und weigert sich deshalb.
Nee, da stehen noch ein paar andere runtergeschnittene Pflanzen. Und auch bei denen passiert nichts. Nichts blüht bei mir. Also, ich weiß nicht, wenn da nicht noch was kommt, dann schneide ich nie mehr Pflanzen runter.
Ja, es ist, aber macht Spaß, ne? Also irgendwie habe ich
Gärtnern.
Jetzt... So, ich habe ja keine Kinder, man hat ja sonst nichts, worum man sich kümmern könnte. So.
Keine Kinder, keinen Hund, genau. Aber einen Oleander, den man zugrunde richtet,
so.
Weil man den unfachmännisch zurückschneidet.
Ja.
Wenn wir schon über Kreuzberg reden, wo wir jetzt unterwegs sind, wir sind wirklich Nachbarn.
Wir sind
da.
Nachbarn.
Also wir sind 9 Hausnummern auseinander, 150 Meter Luftlinie.
Mhm. Und das ich denke viel an dich. Immer wenn ich da vorbeigehe, denke ich, hier
ich denke auch immer so, ja, wenn ich da langlatsche, dann, da wohnt sie. Genau, aber das Ding ist, wir haben uns trotzdem fast noch nie zufällig im Kiez getroffen. Ne?
Das stimmt, ja. Aber ich bin dann auch immer gar nicht so, also die letzten Wochen, also so dieses Jahr, wir haben ja jetzt Ende Mai, ich war ja viel auf Reisen, dieses Jahr war ein Reisejahr. Also mein Fußabdruck, fußabdruck.de, der ist groß aufgrund der Flugmeilen, die ich hinter mir gelassen habe dieses Jahr.
Wo warst du denn überall?
Ich war in Los Angeles, ich war in Nashville. Das war's.
Und Nashville aber lange. Der Musik wegen?
Der Musik wegen, genau. Letztes Jahr habe ich ja so Sing mein Song und so andere TV-Sachen gemacht und einfach viel den Gott einen lieben Mann sein lassen. Und gar nicht so viel musikmäßig geschrieben. Dieses Jahr dafür ist es ein absolutes Schreibjahr. Also so dieses Jahr schreibe ich eigentlich 3 Songs die Woche mindestens. Eigentlich versuche ich jeden Tag irgendwie 2-3 Stunden Song irgendwo hinzuschreiben. Und deswegen war ich dann viel auf Reisen.
Okay, das heißt, du gehst auf Reisen auch, um dich zu sammeln und dann wieder so kreativ sein zu können.
Das auch. Das war ich vorher. Das kommt noch dazu. Im Januar war ich in Thailand auch einen Monat. Das ist eher so Vorbereitung, ne? Also so ein sich rausnehmen, zurückziehen und sammeln und gucken. Gucken, wo man steht und wo man hin will und dann losgehen.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Das mache ich an solchen Stellen. Bevor man ein Album macht, zum Beispiel, mache ich das immer.
Das war ja auch ganz krass.
Wo sind wir? Jetzt komme ich Angst.
Ja, das sieht jetzt ein bisschen so aus, als würde ich...
Würdest du mich entführen?
Ganz komische Sachen mit dir vorhaben. Wir sind jetzt nämlich im Hinterhof eines Supermarkts in Berlin-Kreuzberg. Aber hier der Hinterhof nebenan, wo ich nicht reinfahren konnte, da war mal der Festsaal Kreuzberg.
Richtig, der ist abgebrannt.
Der ist abgebrannt 2013 im Juli, glaube ich. Mhm. Da hast du das letzte Konzert deiner Purple Tour gespielt, ne? War das so?
Nee.
Oder eins, oder auf jeden Fall war es die Purple Tour.
Nee.
Hast du da 2013 gespielt im Festival?
2013, ja, aber das war nicht die Purple Tour. Purple Tour.
Ach Quatsch, Purple kam erst 2015.
Nee, das kam 2017.
Mann, also.
Aber die Gladys Tour habe ich
die da gespielt. Die Gladys Tour, deine erste Tour. Klar, das war 2013.
Genau.
Und war es da das letzte Konzert?
Wenn du das sagst. Aber das weiß ich immer nicht so.
Ich habe dich da auf jeden Fall gesehen. Und das
genau. Ganz am Anfang tatsächlich. Ja. Aber da sind noch so 5 Touren danach gekommen noch und viele Festivals. Also was immer du da gesehen hast, ist für mich Lichtjahre zurück.
Auf jeden Fall, ja, das ist für dich Lichtjahre zurück, war aber gar nicht so lange, bevor dann der Festsaal hier das Zeitliche gesegnet hat.
Okay. Ich weiß, kann mich aber trotzdem nicht mehr so. Ich kann mich immer nicht, also so.
Na, wie sollst du dich auch an einzelne Konzerte erinnern?
Ne? Also ich meistens immer schon so, gerade wenn man ist da wirklich schnell in so einem Tourloch so. Also wie sah die Bühne aus, wie war der Backstage, welche Stadt, keine Ahnung.
Boah, ja.
Ist manchmal so.
Aber Festsaal Kreuzberg war hier definitiv eine Institution.
Mhm.
War dann lange zu, ist jetzt in der neuen Location in Treptow, Übergang Kreuzberg. Hast du da schon mal gespielt?
Ich überlege gerade. Nein, gespielt noch nicht. Aber ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon mal da war. Ich glaube schon.
Oh, da war ich auch schon mal, ja.
Ja,
ja, also.
Warum sind wir jetzt hier? Weil du das abgebrannt hast? Und
nee, weil ich mich eben daran erinnert habe, dass ich dich da mal live gesehen habe.
Ach so, da warst du da. Ja, schön, Mensch. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich gegrüßt.
Da kannten wir uns doch nicht persönlich.
Nee. Aber jetzt schon, ich find's schön.
Wann bist du nach Kreuzberg gezogen?
Nach Hawaii. Hawaii bin ich wiedergekommen 2016. Seit 2016. Ich habe immer hier gearbeitet vorher noch und meine Platte ist ja auch meine Arbeit, also so Musikstudio und so, immer hier. Aber ich habe sehr lange im Prenzlauer Berg tatsächlich gewohnt. Aber gar nicht so aus freien Stücken, so gewählter Stadtteil, sondern weil es einfach immer so ergeben hat. Und da einfach durch gewohnt habe. Und dann bin ich nach Hawaii und als ich dann wiedergekommen bin, habe ich gesagt, so, jetzt ist Neuanfang, Tabula Rasa, natürlich ziehe ich jetzt nach Kreuzberg. Und da habe ich gesagt, ich möchte irgendwo ins Paul-Linke Ufer ziehen. Schubs.
Du wolltest ja schon immer hin, gerne nach Kreuzberg und auch speziell dahin?
Ja, ich habe immer gesagt, irgendwo am Paul-Linke Ufer möchte ich gerne wohnen. Und dann war das auch die Gott gegeben sozusagen. Es war auch die einzige, das einzige Telefonat, was ich geführt habe. Hallo, haben Sie was? Ja, jetzt. Gehen Sie dahin. Und ich dahin, ja gut, nehme ich.
Hätte ich auch sofort gemacht. Ja, ich hatte das Glück, ich kann 2003 bin ich nach Kreuzberg gezogen. Ich habe vorher ein Jahr in Friedrichshain gewohnt. Mhm. Und dann nach Kreuzberg, weil ich eben Arbeitskollege in dem Haus gewohnt hat. Und der hat gesagt, da ist was frei. Wohnungen, die halt sonst auch nirgendwo mehr stehen. Ja. Ne? Und seitdem bin ich da und will da auch wirklich nicht mehr weg. Also ich meine, jetzt bin ich seit über 15 Jahren da. Mhm. Man sieht natürlich aber schon, wie sich der Kiez auch verändert.
Ja, also genau, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so, aber ich bin seit 11 Jahren in Berlin und ja, stimmt schon. Stimmt schon, aber irgendwie ist es, ja, ich wohne halt da so im Hinterhof und es ist so, irgendwie ist es immer noch mein kleiner Safe Haven von Veränderung.
Weißt du? Bei mir also genauso, ich kriege da auch von vorne von dem Alarm gar nicht viel mit,
ja.
Aber das ist natürlich so, Jahr für Jahr, wenn man rausgeht, dann auf die Straße, dann sieht man, wie sich das Meer verändert.
Ja.
Und ich bin da auch so hin und her gerissen, weil es gibt ja in Kreuzberg immer, Stichwort Gentrifizierung, gibt es immer aktuelle Streits, Probleme, die da schwelen. Also jetzt aktuell, was die Markthalle betrifft, darf der Aldi drin bleiben, muss der Aldi raus. Und vorher Google Campus wollen wir nicht in Kreuzberg, kommt jetzt auch nicht. Mhm. McDonald's in der Skalitzer gab Stress. Mhm. Küvri-Brache, gab Stress.
Aber ich finde es ja, also ich meine, es ist ja der Charakter von Kreuzberg, beziehungsweise von SO36. Da bin ich auch stolz drauf, weißt du? Das macht mich auch dann stolz, Kreuzberger zu sein, dass es immer noch irgendwie, du kannst hier nicht einfach eine Kette hinstellen.
Ja.
Und das ist anders, also du, dass der Widerstand schon auch irgendwie größer ist als in anderen Stadtteilen, so, weil ich meine, die ganze Stadt ist ja am Gentrifizieren so. Und das finde ich schon auch immer noch bemerkenswert, oder?
Finde ich auch. Also ich meine, genau betrachtet sind natürlich so Leute wie du und ich auch Teil des Problems, dass wir hier hinziehen, weil ganz viele, mit denen ich mich unterhalte, die halt schon noch viel länger in Kreuzberg wohnen und auch entsprechend engagiert sind, die sagen so, naja, wegen dir ist hier alles im Fluss. Und dann habe ich natürlich erstmal so nicht viel zu meiner Verteidigung zu sagen, außer dass ich halt nicht mit der Gnade gesegnet bin, in Kreuzberg geboren und aufgewachsen zu sein. Aber ich sage dann halt immer, dass ich nach Kreuzberg gezogen bin, gerade weil ich Kreuzberg so, wie es war und so, wie es ist, super fand. Und ich möchte hier auch überhaupt nichts verändern. Mhm. Und also ich gehöre dann auch zu den Leuten, die sagen, so mal halblang und muss es jetzt sein, dass hier noch irgendwie so eine Hammerbude hingebaut wird und so ein Knallerhotel. Und engagiere mich dann auch entsprechend. Und ich habe das Gefühl, dass in Kreuzberg ganz viele Leute deswegen noch hinziehen, weil sie es eben nicht verändern wollen, im Gegensatz zu anderen Stadtteilen.
Ja, glaube ich auch. Deswegen wollte ich gerade fragen, wo bin ich denn das Problem? Sehe ich überhaupt nicht.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Also so Leute, die halt nochmal 20, 30 Jahre länger als wir hier wohnen, die sagen so, euch haben wir hier auch nicht gebraucht, so wirklich.
Ja, genau. Nein, aber diese Rebellion oder der Charakter, den finde ich halt immer noch so. Also wenn du hier, ich meine, es gibt ja diesen Seifenladen da an der Ecke Reichenberger, ne, so der und auch immer wieder reinpflastern oder auch Ecke Ola, oder gibt's ein Haus an der Ecke. Das Ganze jetzt hat jetzt gar nicht so viel politisch zu tun, aber es, doch eigentlich schon. Also es wird auch immer wieder, also glaube ich alle zwei Wochen lässt die Hausverwaltung das neu streichen und einen Tag später ist es wieder zugesprüht. Wirklich jeden, also das ist so monatlich, ne? Ecke Olauer, Reichenberger und denk mir so, ja, finde ich geil. Und das ist aber auch so die Essenz, dass es irgendwie, weißt du, so, ja, genau.
Ja, es
ist bestimmt schon 20 Mal gestrichen, seitdem ich drauf geachtet habe.
Das sind aber so die Kleinigkeiten, die
dafür ausmachen. Sorgen,
dass es halt nicht so schnell geht wie im Prenzlauer Berg zum Beispiel oder Mitte vor allen Dingen. Ja. Weil gerade die Reichi, die ist ja eigentlich noch zu großen Teilen in der Hand von Leuten, die da auch schon länger wohnen und so Bestandsschutz haben. Aber ich weiß, es ist immer ein zweischneidiges Schwert und über das Thema zu reden, ist auch immer total dünnes Eis, weil es zu Recht Leute gibt, die sagen so, das geht hier trotzdem alles viel zu schnell in Kreuzberg und generell in Berlin. Mhm. Und finde ich halt auch.
Finde ich auch.
Wie ist es, du bist ja in Hamburg aufgewachsen.
Ja.
Wie oft bist du noch da? Wie ist es da?
Da bin ich ganz selten. Ich fahre jetzt ja zufällig hin, aber ich fahre auch abends wieder weiter. Aufs Land nämlich. In Hamburg selbst bin ich wirklich gar nicht oft, muss ich sagen.
Wo hast du da gewohnt?
Eimsbüttel. Da im Eimsbusch sozusagen. Und dann später im Schanzenviertel. Also so die Ecken.
Ja.
Ja, aber ich war da nie so. Also ich bin da ja auch, ich bin ja früh, ich bin mit 12 ins Internat. Und dann bin ich ja mit 16 nochmal hin und dann bin ich aber auch mit 20 schon wieder weg. Also es ist nicht so, ich habe nicht dieses Heimatstadt Stolz auf 4 und habe ich gar nicht so bei Hamburg.
Wie darf man sich denn deine Kindheit in Hamburg dann vorstellen?
Grau.
Grau?
Nee. Schön, sehr schön. Ich war neulich nochmal genau an der Stelle, als ich Ostern da war und habe mir das mal so, darf ich meinen Schuh hier auf den Sitz machen?
Ja, bestimmt.
Habe mir das mal angeguckt. Natürlich ist immer gut, wie klein es dann wirkt. Ne? Früher war es das Größte. Ich bin in Eimsbüttel und ich hatte meinen eigenen Spielplatz. Also mein Opa hat mir quasi im Gebüsch, im Zaun, so eine eigene Tür aus unserer Terrasse auf den Spielplatz raus und es war quasi mein Reich. Es war schön. Grundschule auch um die Ecke. Und ich musste früh immer Zigaretten und Weingummi holen am Kiosk.
Für Opa?
Nee, für Mutti.
Mutti.
Und okay. So Brötchen. Aber man hatte man seine Aufgaben.
Und dann mit 12
ganz solide.
Ins Internat.
Mit 12 bin ich ins Internat. Bin dann zwischendurch wieder zurück und dann bin ich mit 16 wieder ins Internat. Und dann bin ich in meine eigene Wohnung mit 17. Und dann habe ich Abi gemacht. Schand. Da habe ich Abi gemacht. Und du, okay. Markus, warst immer bei mir. Das möchte ich nämlich eigentlich auch nochmal sagen, hier an dieser Stelle.
Im Fernsehen?
Ja, also so, ich meine, ich bin ja Einzelkind gewesen, sehr musikinteressiert und du warst schon eine Instanz für mich. Warst irgendwie immer da im Fernsehen. Huh. Das hat mir geholfen. Das wollte ich dann an dieser Stelle nochmal sagen. Also es ist gerade ja, so als Musikinteressiertes.
Ja, dass trotzdem was aus dir geworden ist.
Nein, aber so als musikinteressiertes junger Teenager, der jetzt gar nicht so, weißt du, ich hatte nicht so das musikalische Umfeld eigentlich gar nicht. Und du hast jetzt auch nicht die Sachen angesagt, die ich gehört habe, weil ich bin natürlich zu WOM gegangen und habe mir eher Dusty Springfield und Gospel Compilations geholt. Aber so, das war so die Brücke zu einer Welt, die hast du mir quasi, du warst mein TV-Bruder.
Ah, das freut mich zu hören.
Ja, und ich dachte, ich glaube, es geht vielen so eigentlich, auch so aus in meinem Alter von Musikern in Deutschland, da gehörst du fest dazu. Und ich glaube, das kann man dir auch ruhig öfters mal sagen.
Danke.
Dass du da wirklich viel so.
Ja, freut mich wirklich.
Gut.
Also,
Ist so. Und Mola Adebisi, was macht der eigentlich? Im Vergleich zu dir sehe ich den ja nie.
Mola habe ich auch schon lange nicht mehr getroffen. Wirklich sehr, sehr lange. Also die letzten Sachen, die ich mitbekommen habe, war eigentlich das Promi-Boxen, das er da gemacht hat,
ach,
oder?
Echt?
Ja. Wurde der nicht da total umgenietet von dem anderen Kollegen?
Ich habe ja keinen Fernseher, sowas sagt mir immer gar nichts.
Ja. Das habe ich extra wegen Mola geguckt und
Fernseher gekauft.
Da gab es richtig Dresche.
Echt, ja.
Obwohl er mit so einem krassen Hip-Hop-Track seinen Einmarsch gemacht hat, aber das hat alles nichts geholfen. Bumm, da lag er da. Na, ich hab...
Würde ich auch mitmachen.
Oh, ja. Gegen Regina Halmich.
Wenn ich die Filmrechte kriege.
Ja, gibt's auch richtig aufs Maul. Für mich, guck mich an, Promi-Boxen, no can do.
Also, och. Amusement ist, also es geht ja am Ende geht es ums Entertainment. Ja.
Sind wir ehrlich. Am Ende geht es ums Entertainment. Es ist aber ganz schnell vorbei, das Entertainment bei meiner Statur. Da gibt es eine Watsche und dann liege ich schon auf den Brettern.
Ja, ich wahrscheinlich auch.
Weil du es gerade erwähnt hast, du hast schon viel Soul gehört in relativ jungen Jahren anscheinend, oder?
Ja, mein Outfit, wenn mir das nochmal, das ist inspiriert von A Girl Called Dusty. Sie macht
Dusty
so.
Dusty Springfield?
Ja, das Cover so. Das kann ich dir nachher nochmal zeigen. Habe ich vorhin überlegt. Da habe ich, als ich mich angezogen habe, dachte ich, so sehe ich aus. Dann sage ich mal, das war meine Inspiration.
Ich beschreibe mal dein Outfit kurz. Mhm. Blue Jeans.
Komplett, von oben bis unten. Blue on blue.
Ja, eine Jeans, ein Jeanshemd und eine Blue Jeans. Und
ja, die Schuhe reißen es natürlich raus.
Was müsstest du eigentlich für Schuhe anziehen?
Habe ich auch kurz überlegt. Aber mir ist nichts eingefallen, weil die Schuhe sind auf dem Cover ja abgeschnitten.
So 60s.
Wahrscheinlich hatte sie so hohe, ne, so High-Pumps oder so.
Ja.
Ja, gut. Man muss ja jetzt nicht den ganzen Weg gehen. Aber was war die Frage?
Du hast sehr früh schon Soul gehört. Das
ist
ein ungewöhnlicher Musikgeschmack für... wenn man in dem Alter noch ist. Weil da warst du ja bestimmt, wie alt warst du da, 13, 14?
Na, früher, 11, 12. Ja? So fünfte Klasse fing das ja schon an, als ich dann Englisch gelernt habe. Das ist, man kommt ja mit Sachen zur Welt. So, man hat ja, ne, man kommt ja mit irgendwas, mit so einem Package. Und irgendwie dieses Wissen dieser Musik, das hatte ich irgendwie schon immer. Also so, Als Kind ja auch schon. Letzte Woche habe ich so eine für Spiegel Online so eine Kurzakustiktour gemacht und das die haben vorher immer so auf Bierdeckeln Fragen gestellt. Das heißt, jedes Konzert hat angefangen damit, dass ich erstmal ein Interview gegeben habe mit Bierdeckeln. Gutes Konzept, den habe ich mir direkt für die Tour gebucht und da war eine Frage, wusstest du schon immer, dass du Sängerin bist? Und eigentlich heißt es ja immer, dass du Sängerin werden wolltest. Das fand ich total clever, weil so ist es nämlich. Ich war schon immer Sängerin. Also das ist, man wächst da rein und so, aber ich bin wirklich, also ich war das schon immer. Ich bin das nicht geworden. Und insofern war auch diese Musikliebe und Affinität eigentlich schon immer da. Also dieses Schnipsen war ein großer Meilenstein in meinem Leben, das zu lernen. Auf Ne Na Na Na. Ne Na Na Na.
Von wie hießen die?
Vaya con Dios.
Vaya con Dios, ja.
Ja, ja. Oh, das Auto geht an.
Ja.
23 Grad, mein lieber Scholli. Guck mal, schön. Naja, anyway. So, irgendwie war das schon, es war immer eher so ein, ja, immer wieder so ein Rein, keine Ahnung. Oder die Farbe Lila war so ein Film, der mich dann auch irgendwie so zu Gospel gebracht hat und dann zu Blues. Es gab so einen Soundtrack, Stadt der Engel. Da war John Lee Hooker ein Song. Mama, Mama, talk to your daughter for me, yeah. Und da bin ich dann zu Wom und hab John Lee Hooker mir rausgezogen. Oder dann so eine Gospel-CD, genau, Sister Act 2. Ja. Größter Film, da war ich auch 10, 9, whatever. Guck mal, da steht jemand. Fast, sag ich doch nicht.
Aber wir reden hier so über die späten 90er dann auch, ne? Also hast du da nicht so 90er-Charts-Mucke gehört?
Ja, ich war natürlich auch immer Teil von den Spice Girls auf dem Schulhof und so.
Okay. Welcher?
Ich war, ja, immer, entweder war ich Baby Spice oder war Spotty Spice. Also dazwischen, das war ich immer. Okay. Sehr unterschiedlich, aber hat beides gepasst. Naja, und Backstreet Boys, na klar, sowas auch. Aber ich war schon immer irgendwie, ich wusste, dass das alles, was im Radio läuft, Wurzeln hat. Und ich war irgendwie immer schon daran interessiert, so. Oder auch einfach an dem Sound, ist ja doch ein anderer Sound. Guck mal hier, ein weiterer Podcast. Ein Bild, was man oft sieht, ne?
Da ist ein Kamerateam mit Tonangel. Und hier direkt am Kotti. Am Kotti wird wirklich oft gefilmt. Mhm. Es werden auch viele Musikvideos hier gedreht.
Ja.
Ist mir aufgefallen.
Mhm. Hier oben auch auf dem Dach? Nee, bei dem, das Haus, oder? Da, irgendwo hier oben.
Direkt diese Akustik-Session. Ja, genau, da gab es eine Akustik-Session. Dann hier die Hochbahn, die ist natürlich ein beliebtes Bild im Hintergrund. Ja. Immer was los hier im Kotti, ne?
Ja, aber auch verkehrsmäßig immer schön Augen auf.
Mhm.
Manchmal ein bisschen rücksichtslos.
Hast du ein Auto in Berlin? Wie bist du hier mobil?
Ich habe jetzt tatsächlich seit letztem Sommer mir ein Smart Baujahr 98 von meiner Freundin abgezwitschert. Für ein paar Taler, wirklich nicht viel, weil die ein Baby gekriegt hat. Und dann habe ich den mir, also das ist mein erstes Auto jetzt, was ich habe, mit fortgeschrittenem Alter. Und aber auch einfach aus einfachem Grund, weil ich so gern an den See fahre. Ist mir sehr wichtig. Ich bin, mein idealer Lifestyle ist so von 11 bis 4 oder 5 im Studio sein und dann direkt zum See fahren und mal eine Runde schwimmen. Das ist mein perfektes deutsches Berliner Leben.
Das klingt sehr gut. Hast du einen Geheimtipp, an welchem See? Dann ist es kein Geheimtipp mehr.
Genau, das habe ich mir geschworen. Das habe ich einmal aus Versehen gesagt. Das sage ich nie wieder. Das ist mein heiliger Ort.
Ja, ja, es ist nicht schwer genug, um Berlin rum See zu finden, der nicht total überlaufen ist.
Genau, und das ist so, also das ist so hin und zurück. Und deswegen nenne ich das, also das ist ein sehr alter, den hast du nicht gesehen, nee, der steht da vor meiner Tür rum. Der ist auch sehr, also der ist auch schon sehr old. Seitdem ich den habe, habe ich auch da schon viel reingefahren an Beulen. Ist halt Plastik. Ist nicht so schlimm, ist meine Seekutsche. So, aber zum Transport innerhalb der Stadt fahre ich den gar nicht. Da habe ich ein Fahrrad tatsächlich. Ich fahre aber jetzt mit Helm neuerdings, weil es sich wirklich, das merke ich schon, es hat sich krass verändert. Auch in den 11 Jahren, wo ich jetzt hier bin, ist es schon aggressiver geworden und voller. Und das ist irgendwie, früher bin ich jeden Tag von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg morgens und abends vom Studio und zurück und so. Und das irgendwie mit dem Alter macht man das irgendwie, wird man da auch, hat man dann keinen Bock, sich was zu brechen.
Ja, das stimmt. Ne? Also ich habe ja in verschiedenen Großstädten in Deutschland gewohnt.
Genau,
in München,
das wollte ich dich auch fragen.
Köln,
wo hast du denn davor gewohnt?
Ich habe davor vor Berlin in München gewohnt, da war MTV auch in München. Mhm. Davor habe ich in Köln gewohnt, weil da habe ich ja bei Viva 2 und Viva gearbeitet. Da war ich also 4 Jahre in Köln und davor war ich ein Jahr schon mal in Berlin, einfach so nach dem Studium zum Abhängen, kann mich da aber nicht mehr an viel erinnern.
Okay.
Und dafür habe ich in Nürnberg studiert.
Hm.
Ja.
Und wo bist du groß geworden?
Groß geworden bin ich in der Nähe von Ingolstadt. Das ist ein kleines Dorf, das heißt Manching, ist 10 Kilometer von Ingolstadt entfernt. Und da habe ich bis zum Abi gewohnt, in meinem Elternhaus.
Schön. Und fährst du hier noch Fahrrad?
Ja, genau, so sind wir drauf gekommen. Ich fahre hier noch Fahrrad. Ich habe auch noch keinen Helm, aber ich bin da vollkommen bei dir, dass man den auch schon länger dringend bräuchte, weil in allen Städten, in denen ich bis jetzt gewohnt habe, ist es nirgendwo so gefährlich, Fahrrad zu fahren.
Ja, und das finde ich wirklich schade. Also das das finde ich wirklich...
Ich meine, das Fahrradwegsystem ist natürlich in Berlin nach wie vor beschissen.
Wollte ich gerade sagen, es ist ja immer noch auf dem Zettel, hier unter der Brücke einfach komplett einen Streifen zu bauen, ne? Irgendwie die
hier ist gerade zur Straße am Ufer und hier so am Kanal. Das wäre natürlich super.
Ja.
Aber das dauert halt.
Das dauert natürlich, ja, klar. Aber selbst bei Fahrrad, letzte Woche bin ich Fahrrad gefahren, hat mir ein anderer Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen mit so 300 Stundenkilometer oder so, wo ich dann da, ich bin natürlich dann gemütlich mit meinem Sturzhelm, so die Mutti. Ich kann reagieren, aber wenn ich auch schneller gefahren wäre, dann wäre das ein Crash gewesen.
Ja, ein paar Leute fahren hier krass Fahrrad, die halt, also da ist, rote Ampel ist halt nur so eine grobe Empfehlung. Ja. Da wird halt grundsätzlich drüber gebrettert und das ist halt einfach mal gefährlich. Und ich merke auch, wie sich der Ton zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern zunehmend verschärft hier in der Stadt.
Ja, und das finde ich ausgesprochen scheiße. Ja. Wenn ich Politikerin wäre, was eher als der ersten Sachen, weil das hat vielleicht auch doch, ja, aber so, das, also ich bin der feste Meinung, wenn du einen Führerschein machst mit 18, 19 oder 20 oder wann auch immer, dass es wirklich grundsätzlich dazugehören sollte, dass da auf jeden Fall auch Fahrradpflichtstunden dabei sind. Ja. Dass du einfach mal die andere Seite, das ist total wichtig.
Guter Punkt.
Weil es gibt einfach so viele Autofahrer irgendwie auch in Kreuzberg oder so Kreuzköln, Neukölln, das ist ja noch heftiger mit den dicken Karren auch, die wirklich aber dann auch vielleicht in ihrer Kultur nicht so mit Fahrradfahren irgendwie das so, weißt du, also wo dann wirklich auch ein Kulturcrash ist, das merke ich immer wieder, wo dann, naja, wo ich denke, es würde so helfen, wenn man irgendwie die festen Autofahrer, die noch nie auf einem Fahrrad saßen, einfach mal auf ein Fahrrad setzt und die mal 2 Stunden durch die Stadt fahren lässt.
Könnte helfen, hast du
das könnte total, so, das ist, und das ist das gleiche Thema, es ist immer Ursprung Empathie. Mhm. Und so, das zum Beispiel. Anders aber auch. Also auch Fahrradfahrer, die vielleicht irgendwie, na gut, wenn sie, also Autofahren, es ist einfach ein anderer Blickwinkel und es, ja, so.
Ich wäre auch für ein bisschen mehr Frieden hier auf den Straßen in Berlin.
So, ja, aber der kommt halt von so, dass du weißt, es ist halt schwer manchmal zu, ja, vielleicht hat er nicht richtig geguckt, aber du musst auch gucken.
Guck dauernd.
Nee, ich, also so.
Ja. Zurück zur Musik.
Ja, okay.
Liebe Leslie.
Ja, okay.
Nee, kein Problem. Wir können auch noch eine Weile über Fahrradfahrt reden, aber weil mir jetzt gerade in den Sinn kam, dass du ja vorher kurz mal was angesungen hast.
Hab ich. Achso, ja.
Ja, hast richtig. Du. Mhm. Und jetzt kommt ja demnächst eine EP von dir raus mit Coverversion, richtig?
Richtig, da kommen jetzt noch 2 Songs. Das habe ich jetzt so für dieses, das wollte ich eigentlich, das hat sich wahnsinnig gezogen, aber es ist manchmal so, das habe ich eigentlich letzten August schon alles eingesungen. Can you believe it? Kommt jetzt aber, genau. Ist,
ein paar Songs sind schon online.
Ja, 4 sind schon raus. 4 sind raus, 2 kommen noch, insgesamt 6.
Repeat heißt das Ding.
Repeat, weil es ja Cover ist. Ja. Fand ich schlau.
Erzähl mal was über die Auswahl, die du da getroffen hast.
Ja, first of all, es ist ein wahnsinnig, also die Idee, von der Idee bis zu wirklich der finalen Tracklist. Du glaubst gar nicht, wie sich diese Playliste auf Spotify, die ich dann immer wieder, also die hat sich so verändert und ich wollte ganz anders anfangen und ich wollte eigentlich nur so akustisches Zupfen mit ein bisschen Gesang. Und dann ist es, also die Reise war wirklich, also die Songauswahl war wirklich ein Pain in the ass. Ich habe das, also die letzte, die finale Auswahl, wenn ich ehrlich bin, war relativ willkürlich. Ich habe nicht gesagt, das sind die 6 Songs. Ganz im Gegenteil, wir haben, glaube ich, 3, 4, 5 Songs angefangen und wieder verworfen, aber davor auch 100 in Mind schon angefangen und wieder verworfen. Also es war wirklich, also Ausgangspunkt war Perfidia von Phyllis Dillon. Das war so der einzige Song, der in meiner ursprünglichen Auswahl auch war. Und der quasi, und das ist ja so ein Rocksteady. Rocksteady ist ja eigentlich langsamer Ska und kommt ja eigentlich thematisch auch total aus dem amerikanischen Soul, aber ist halt nicht so ein so ein Ami-Soul irgendwie, sondern es klingt halt einfach alles viel klebriger und als ob es halt eben, wie es ja auch ist, aus Jamaika ist. Und das fand ich irgendwie, die Mischung ist total spannend. Und eigentlich eine logische Fortsetzung für mich so, irgendwie aus dem Soul, lass mich sich so ein bisschen Richtung Rocksteady begeben. Und es gibt, also Rocksteady ist ja die Richtung gab es 2 Jahre.
Ja.
Und in das, weißt du, sind ein paar Songs entstanden und dann war die auch schon wieder weg, dann kam Reggae. Und aus dem, also deswegen habe ich mich für den Song, war so klar, irgendwas von Phyllis Dillon will ich auf jeden Fall machen. Ich liebe Phyllis Dillon, gar nicht so bekannt für mich, aber total super geil. Eben so deshalb. Und dann dachte ich, komm, wenn wir jetzt schon diese Thematik Rocksteady machen, dann lass uns doch auch nochmal einen klassischeren Rocksteady-Hit nehmen. Deswegen Hometown Lewis, Take It Easy. Ja, und dann ging das auch schon so. Dann habe ich, dann kam der Clapping-Song. Das war aber ein Vorschlag von meinem Produzenten, Olaf Opal.
Da wusste ich auch nicht. Also generell ist es so, dass ich von den 6 Songs, die du jetzt hier aufzählst, kannte ich 4 nicht.
Das ist doch gut, das ist doch schön, das freut mich ehrlich gesagt.
Ja, ich kannte den Clapping-Song, wusste aber nicht, von wem er im Original ist. Und ich kannte natürlich Hope of Deliverance von Paul McCartney.
Klar, klar. Ist auch, genau.
Der
ist auch
Rest, aber wirklich ganz ausgefuchstes Zeug, das ich dann auch nachrecherchiert habe, von wirklich coolen Leuten.
Ja, gebe ich so weiter.
Wir hatten ja vor einem halben Jahr auch das Vergnügen in einer Fernsehsendung,
ja,
die ich moderiert habe. Smash Hits.
Ja, das hat so viel Spaß gemacht, Markus. Das ist.
Da hast du so abgeräumt. Also erstmal abgeliefert im besten Entertainment-Sinn. Das hat auch mit dir sehr großen Spaß gemacht. Und was aber auch noch extrem auffällig war, du bist eine totale, kann man, gibt es das Wort Nerdin?
Ja, Monk oder so, ne? Also so, ja, Nerd. Schon Nerd. Ja, ist mir dann auch nochmal bewusst geworden.
Weil, um das jetzt mal so dem geneigten Zuhörer näher zu bringen, es gab da diverse Spiele, da musste man zum Beispiel Videoclips erraten, die dann halt so ein paar Sekunden angespielt wurden. Oder es gab Textzitate, da musste man den Song dann wissen. Oder es gab so Fotoschnipsel, wo man dann sagen musste, was das für die Band ist, mit unbekanntestem Mitglied zuerst. Solche Sachen halt, die du im Prinzip alle gewonnen hast. Mhm. Ja? Du hast bei allen Spielen wusstest du die Antwort als Erste.
Ja.
Warum ist das so?
Ja. Ja, wie gesagt, ich war wirklich, ich war Einzelkind, ich war Schlüsselkind, ich war früher, ich war oft mir selbst so überlassen, also so nach der Schule irgendwie, und es war immer Musik so. Und was ich eben meinte, so, ich habe dann auch MTV angemacht, oder Viva, da warst du dann auch oft, und das habe ich alles total aufgefressen. Also das war so, das war so meine Bildung, war ich wirklich ein Schwamm, und insofern, und ich habe ein erstaunlich gutes Memory, Erinnerung, wenn wir mal Memory spielen, vielleicht machst du mal so eine Sendung, dann
also so fast fotografisches Gedächtnis.
Sehr.
Du hast auch Musikvideos erkannt. Gut, ich hatte vor mir die Lösung liegen natürlich, aber ich habe mir die Sachen auch vorher alle angeguckt.
Obwohl du die früher angesagt hast.
Obwohl ich die früher angesagt habe, habe ich ein paar davon, hätte ich deutlich länger gebraucht als du, um die zu erkennen.
Ja, das war für mich auch ein schönes Aha-Moment, wie viel dann doch hängen geblieben ist. Aber wie gesagt, ja, ich habe das alles, das war meine Welt. Da gab es eigentlich nicht viel anderes. Sport oder so. Es war schon immer wirklich Musik und Bravo-Magazin und Musikgeschichte. Ich habe mich da, das Fach gab es ja in der Schule gar nicht so, aber so Musikgeschichte, das war wirklich meine Bildung. Und als es dann Google gab, umso besser.
Du bist auf jeden Fall eine mega Auskennerin. Und was mir auch auffällt, ist, dass du immer schon eigentlich starke Frauen im Business unterstützt hast und explizit auch, gerade jetzt auch bei dieser Coverversion Auswahl sind ja auch welche dabei. Mhm. Wenn wir mal über Frauen im Business reden, eine, wie heißt die, die du auch gecovert hast, die schon in den 60ern frauenrechtsbewegungsmäßig total am Start
war?
Genau.
Ja.
Du hast dich wahrscheinlich auch so mit der Historie des Feminismus beschäftigt.
Auf jeden Fall. Genau. Und You Don't Own Me ist auch drauf. Also warum haben wir den draufgenommen? Eigentlich schon eher aus dem Gedanken, irgendwie ein klassisches Soul noch machen, so ein Ami-Soul irgendwie raufzuholen aus den 60ern. Und warum dann der Song? Auf jeden Fall, weil ich den auch gerade heute, wir sind jetzt irgendwie in so einer dritten Feminismuswelle, und das ist halt so der Slogan der zweiten Feminismuswelle in den 60ern, 70ern irgendwie gewesen. Ja. Der kam 67 raus, und auch musikgeschichtlich so einer der ersten wirklichen Female Empowerment Songs. Es gab Respect von Aretha Franklin, das kam aber später. Und dann gab es You Don't Own Me, und es war zu der Zeit, das haben sich die Frauen damals auf ihre Schilder geschrieben. Das war der Slogan, und insofern eigentlich wirklich ein großer Song. Und außerdem ist er auch nicht so leicht zu singen. Das wollte ich auch kurz nochmal angeben. Ein kleiner Show-off-Moment.
Fair enough.
Ja. genau. Das ist die Geschichte zu dem Song. Und ja, ich habe früher auch so eine Reihe mal auf Instagram. Ich weiß nicht, wie du das da machst. Ich kenne dein Instagram nicht. Ich google nicht so viel Instagram bei anderen. Da fühlt man sich immer irgendwie klein. Ich habe viel früher, also ich habe viel gelöscht. Ich habe früher so eine Reihe gehabt auf Instagram, die hieß Power. Wie hießen die? Hashtag. Ich hatte einen Hashtag dafür. Powerful Women oder Inspiring Women. So.
Okay.
SC Clio Inspiring Women. So, der war das. Den führe ich bald wieder ein. Und da habe ich immer so ein bisschen so Künstlerinnen auch aus der Musikgeschichte, warum ich die gut finde und alle so von, aber auch russisch, also so Maya Darren, so irgendwie aus dem Film eher, aber oder auch einfach mal Dolly Parton oder Cher oder so, einfach so Frauen der Musikgeschichte und so. Ja, gucke ich immer gerne drauf zurück. Na klar, sind die Wurzeln.
Ja, und wenn wir jetzt über Frauen 2019 im Musikbusiness reden, dann muss man halt auch leider feststellen, dass sich da in diesen Jahrzehnten lang nicht so viel getan hat, wie sich hätte tun können, richtig?
Ja, liegt aber gar nicht an den Künstlerinnen selber. Liegt
das
immer
ist
noch,
klar, ja, liegt, genau. An den
liegt an den Typen.
Ja, bin ich hundertprozentig bei
liegt
dir.
Liegt natürlich immer noch daran, dass die Menschen im Hintergrund und die Fädenzieher und die Menschen, die quasi die Entscheidungen treffen, natürlich immer noch hauptsächlich weiße, ältere Männer sind.
Warum ist das so?
Mal sagen.
Also wir haben dieses Thema...
Großes Thema, ehrlich gesagt.
Ich hatte es mit Jennifer Weiss schon, die auch bei uns zu Gast war, Alexa Feser auch. Und ich will mich natürlich auch mit dir darüber unterhalten.
Ja.
Weil ich immer noch nicht verstehe, warum die Typen hier nicht langsam mal beiseite geschafft werden.
Ja, lass uns doch einen Hashtag und eine Bewegung dazu starten. Aber es geht alles über den Hashtag. Nee, großes Thema. Ist ja nicht nur in der Musik so. Aber wobei ich war irgendwie vor ein paar Monaten auch mal bei einem Panel zu Gast zum Thema Frauen in den Medien. Wo dann natürlich auch viele Frauen so aus dem Film, so eine Regisseurin saß da, dann saß da irgendwie eine YouTuberin, bla, bla, bla. Und dann muss ich dann als Musikerin, wo ich natürlich sagen muss, quotentechnisch sind wir natürlich super vertreten heutzutage, ne? So die Top Ten der Welt, so mit, sind Frauen besetzt, so. Wir haben Beyoncés, wir haben Ariana Grandes, wir haben, wie sie alle heißen. Gibt schon viele Frauen. Aber ich glaube auch gerade in Deutschland in der Musikgeschichte ist es immer gar nicht so das, weil es gibt uns, aber das Wie. Es ist immer noch sehr einseitig, wie man sein darf.
Das ist der Punkt, genau.
Und das ist sehr einseitig, das Bild. So, entweder du bist jetzt Helene Fischer oder du bist irgendwie so wirklich, oder beziehungsweise so, wo einfach so unangreifbar. Unangreifbar ist, glaube ich, das Stichwort. Du musst unangreifbar bleiben, nicht bedrohlich sein. So. Und das
würde ja so auf Beyoncé und Konsorten zutreffen.
Richtig,
oder?
So. Ja. Und ich meine, na gut, eine Beyoncé ist natürlich mittlerweile es war aber auch immer ihr Endziel, Unabhängigkeit, was sie natürlich lange erreicht hat. Und jetzt kannst du natürlich machen, was du willst. Aber der Weg dahin sind natürlich 20 Jahre gut aussehen und lieb sein und lächeln und nichts sagen. So, klar. Also gut, da ist es jetzt groß. Also das ist natürlich viel mehr da. Aber so klar, das sind so die Kröten, die man dann schlucken muss, wenn man den Teich ausraufen will.
Ja.
Und das finde ich, klar, das würde ich mir natürlich wünschen, so dieses Facettenreichtum, dieses dem zugestehen, so, weil das ist natürlich in der bei den Männern sehr viel facettenreicher eben.
Ja. Aber das ist wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, ein Strukturproblem.
Da kann man selber gar nicht, das musste ich auch, I learned the hard way, weißt du, also so, das ist dann so, man darf dann so seine Songs haben, I couldn't care less und in Videos schön irgendwie rotzfrech und irgendwie attitude, aber dann irgendwie im Alltag nicht den ganzen Tag mit einem Lächeln rumlaufen und trotzdem will eine Fischer sein, dann wirst du auch gleich schon irgendwie ein bisschen eine Diva und Diva ist leider nichts Positives, was ich auch gar nicht verstehe. Aber so, das ist dann wirklich...
Man hat sich zu benehmen als Frau, ne?
So. Das ist sehr eng, der Tunnel tatsächlich. Das musste man schon so lernen dann.
Das heißt, du wirst auch weiterhin...
Oh, na, guck doch, du Auto.
Und also hier sind wir am Bahnhof. Zwei Leute fast
mein
reingefahren.
Lieber Scholli.
Ich halte jetzt mal hier ungefähr, weil dann kannst du easy... wir sind jetzt schon vor dem Bahnhof, 100 Meter hast du dann zu laufen.
Geht.
Aber direkt vor dem Bahnhof kann ich nicht halten, weil sonst gibt's Dresche von den Taxifahrern.
Hier ist doch schön, schattig.
Wunderbar.
Schön schattig.
Da bleiben wir jetzt stehen.
Ja, was machen wir denn da?
Also, es wird wahrscheinlich auch echt noch ein paar Jahre dauern, bis sich da grundlegend was ändert.
So, und am Ende ist es immer so, sein Ding weitermachen, nicht groß auf die nicht groß immer auch auf Ergebnis gucken oder auf die Auswirkung oder auf den Impact, sondern natürlich als Künstlerin sagt man sich immer Legacy, 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 weitermachen und sein Ding machen. So. Und der Rest, ja, ist, muss man mal gucken.
Du hast ja schon gesagt, du machst auf jeden Fall weiter, weil außer dieser Coverversion EP, die du ja schon letztes Jahr auf den Weg gebracht hast, wirst du ja auch dieses Jahr wahrscheinlich ein neues Album schreiben.
Das ist eigentlich schon fertig geschrieben. Ich habe, glaube ich, so 60 oder 70 Songs geschrieben.
Wow.
Schon viel. Aber genau deshalb, weil ich letztes Jahr so ein bisschen die kreative Flamme mal so ein bisschen auf ruhig kleiner gestellt habe und einfach wirklich eher nur gelebt habe, was total wichtig war. Und in dem Moment bin ich jetzt im Januar war ich ja dann in Thailand. Wollen wir ein bisschen aufmachen? Ja, ne?
Ja.
In Thailand viel dann einfach so gesammelt und dann ein paar Alben gehört, gesagt, so soll's sein und dann bin ich los und habe seitdem sehr wütig geschrieben, so Februar, März, April, Mai. Und jetzt habe ich sehr viele Songs und ich weiß natürlich, dass es jetzt, wir müssen erstmal das die Strukturen dafür schaffen, wie und was so und wie man es aufstellt.
Ja.
Und mit wem. Aber die Songs sind tatsächlich jetzt alle da und alles ziemlich gut.
Ich habe bei Instagram bei dir gelesen, dass dieses neue Album deutlich fröhlicher wird als Purple.
Ja, aber vor allen Dingen auch sehr viel. Oh Gott, tanzbar ist das schlimmste Wort, das sage ich nicht. Das habe ich jetzt nur kurz gedacht. Beatlastiger.
Okay. Ja, ja, ja.
Also schon, ja, das hängt natürlich auch mit meinem Leben zusammen, weil ich dann, Purple ist ja entstanden, nachdem ich mich von meinem vorherigen Partner getrennt habe, da ausgezogen bin, so wirklich Tabula Rasa war so ein Kapitel für mich zu Ende und das hat wehgetan, es war ein langer Prozess, ich bin nach Hawaii ausgewandert.
Da hast du eigentlich alles komplett verkauft, bis auf deine Schuhe, glaube ich.
Ne? Ja, Schuhe und Klamotten, das war ganz gut. Ja. Ich habe so einen klassischen Berliner Storage gehabt. Und es war aber dann nicht so, wo andere dann ihre Kartons hinstellen oder so, sondern es war für mich einfach wirklich ein begehbarer Kleiderschrank. Wirklich. Ich habe da meine Packsregale reingestellt, meine Schuhe und dann hatte ich meine Kleiderstangen. Und ich habe noch Fotos. Also das war wirklich, da war nichts anderes drin. Ziemlich gut.
Das ist wichtig. So, dann ging es nach Hawaii.
Dann ging es nach Hawaii.
Zum Reset?
Vier Monate.
Vier Monate, okay.
Aber ich war zwischen, das war ganz schön. Ich bin dann hingefahren. So mit auch irgendwie so komischen Bauchschmerzen, war es dann echt so das Endresultat, ne? Das letzte kommt dann irgendwie so körperliche Funken, so von wegen so, ich muss mal jetzt eine Pause machen und runterfahren und ich kann jetzt nicht so weiter rotieren. Und dann bin ich dahin und dann habe ich erstmal wirklich gar keine Musik gemacht, aber dann habe ich ganz viele Leute kennengelernt und viel Musik gehört und einfach mal nichts gemacht und dadurch sind so schnell Melodien und Ideen zurückgekommen, dass ich wirklich dachte, krass, ja, das verlässt einen dann doch nicht. Und durch runterfahren und aufmachen kommt mehr rein. Und dann bin ich nach 2 Monaten nach Stockholm gefahren für eine Woche, weil ich so voll war mit Musik und weil da ein Produzent von mir, also ein bekannter Schreiber war, wo ich dachte so, okay, wen lasse ich denn da jetzt ran, weil bei der Platte vorher habe ich halt super viel so Writing-Scripts gemacht, wie jetzt gerade auch, und es war halt so eine super, also super bunt und super viele Leute beteiligt und einfach alle so reingelassen und dann hört man auch auf viel und ist so sehr, so ein bisschen, ich war so ein bisschen Fähnchen im Wind bei meiner zweiten Platte tatsächlich, die auch schnell irgendwie gekommen ist nach der ersten. Und bei der dritten dachte ich dann so, okay, Vorsicht, wen lasse ich da ran? Und da habe ich dann wirklich nur diesen einen Menschen daran gelassen in Stockholm, der dann hat noch jemand dazu. Wir waren zu dritt, sagen wir so. Und zu dritt haben wir dann in einer Woche, habe ich das, dadurch, dass ich diese 2 Monate so viel geschrieben habe in Stockholm, haben wir eigentlich 70% des Albums in einer Woche geschrieben. Die Songs kamen so raus. Bam, 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 bam. Und dann bin ich zurück nach Hawaii. Und dann war ich aber so antsy. Und dann wusste ich, gut, ich werde jetzt hier kein Leben neu anfangen. Ich bin ja schon Nessie Cleo zu Hause und ich habe da ja auch ein Leben und es geht wieder weiter und ich habe wieder Bock. Das war das Stichwort, weil ich hatte kurz mal keinen Bock.
Ja.
Aber dadurch, dass das immer, also...
Also so richtig schlimm, 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 kein Bock und überhaupt, ich muss jetzt hier mein Leben komplett ändern?
Gar nicht ändern, aber ich lasse es jetzt mal zu, dass es mir gerade nicht so gut geht und dass ich gerade traurig bin.
Okay.
Und dass ich Liebeskummer habe, dass ich leer bin, dass ich einsam bin, ich lasse das jetzt mal zu, aber dadurch ist viel entstanden und das predige ich gerne jeden Tag. Das ist einfach, es ist so wichtig, sowas auch zuzulassen, so, weil man weiß, wenn es ein Tal gibt, dann kommt auch der Berg. Und die Essenz von der Geschichte oder die Moral von der Geschichte, als ich dann die 2 Monate danach dann wieder da war, dann war dann wirklich nur so, okay, habe ich dann viel mich mit Produktion nochmal beschäftigt, aber dann war richtig klar, nee, ich... Weißt du, da war die Energie wieder da, die Bock, die Vision war vor allen Dingen da, wie das Album klingen soll, wie ich es machen will, was das für Farben sind, wie das schmeckt, wie ich es machen will. Es war alles da und dann bin ich zurück nach Berlin und habe dann Purple gemacht. Und die ist also die Moral von der Geschichte, es ist genauso schnell fertig gewesen wie vorher mit dem zweiten Album, obwohl ich da irgendwie 300 Songs geschrieben habe und mich abgearbeitet habe. Und das ist ganz leicht gekommen und das war schön. So Kreativität kannst du nicht pushen und wenn das kommen will, dann kommt das und dann kommt das auch manchmal ganz schnell, weil wenn du stehen bleibst, bis du die Vision siehst, dann kannst du viel schneller dahin gehen, als sich immer ständig zu verlaufen, nur weil man nicht stehen bleiben will.
Darf ich sagen, dass Purple mein Lieblingsalbum von dir ist?
Ja, meins auch. By far.
Es ist genau vor 2 Jahren jetzt rausgekommen. Mhm. Ne?
Ja, genau, am 19. Mai. Mhm. Meins auch. Also mittlerweile denke ich, das würde ich jetzt gerne nochmal anders...
Sehr berührend.
Würde ich jetzt gerne nochmal anders mischen.
Gut, das sind das dann sind so technische die, Sachen. Genau. Aber
hier steht jemand, ach, der macht Fotos. Ja. Der gehört zum Team? Na gut.
Ja, der darf das. Ich habe mich auch kurz gewundert, muss jetzt zweimal hingucken. Das geht in Ordnung.
Ja, danke schön. Geht mir auch so tatsächlich. Ich habe das neulich nochmal im Auto gehört bei meinen Schwiegereltern, die dann das angemacht haben und gefragt. Da ich so, na klar, höre ich jetzt beim Autofahren meine eigene Scheibe.
Schwiegereltern?
Heißt doch so, oder?
Ja, wenn man verheiratet ist.
Ach so, nö. Ach komm, sei nicht so streng. Ich kann die auch so nennen. So nennen.
Also, ist das auch mit ein Grund für deine hervorragende Laune und deine...
So, jetzt lange Leitung, warum das Album anders klingt. Weil ich anders...
du bist happy.
Ja, also aber auch einfach, weil... Also, pass auf, ich habe das... Also, das war jetzt eigentlich das, was ich erzählen wollte, warum die andere... Die klingt ja sehr dunkel, die Purple, so, weil es einfach alles, was ich davor gefühlt habe und so da drauf gekommen ist. Aber ich habe wirklich, als ich dann das Master in der Hand hatte, gesagt so, boah, das war das letzte Mal, dass ich mein Herz so krass mir selbst gebrochen habe. Ich werde jetzt 30, weil das war, und da war ich 29, als ich das Master in der Hand hatte. Ich werde jetzt 30 und das lasse ich in meinen 20ern. Und die Frau, die ich sein will, die Idee, die ich von mir habe, die ist solide und die ist nicht so dunkel alleine auf Hawaii und so. Es war für mich so ein bisschen so ein, aber wie einfach wie so eine Katharsis und die war dann irgendwie, das Kapitel war zu Ende so und ich habe dann auch kurze Zeit später meinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt und insofern jetzt ist es irgendwie, das war dann schon klar, irgendwie das wird jetzt alles ein bisschen lebensbejahender, vielleicht auch more internal, more gospel, also so mehr Lebens, also nicht, dass ich jetzt Gospelmusik mache, aber thematisch einfach, ja, ich sag jetzt doch tanzbarer, dass es vielleicht doch mehr um die Bewegung geht, die die Musik ausmacht, als dass ich da jetzt rumheul, warum liebt er mich nicht, ich bin so alleine.
Gut, gibt's jetzt
aber trotzdem
keinen Grund dafür, ist ja super.
So, aber DHM, Deeper Hidden Meaning, natürlich haben die immer noch Tiefe, die Songs, ist ja klar. Ist ja Lessie Clio.
Ja, natürlich. Gehe ich schwer von aus.
Also mal gucken, ja, ich bin, das ist
gut. Wann soll das rauskommen?
Wir sprechen uns in einem Jahr. Das weiß ich eben noch nicht so genau. Also ich muss es jetzt erstmal, große Frage ist jetzt mit wem und wie und dementsprechend wann.
Okay, man kann natürlich jetzt auch erstmal so deine Sachen, die du schon gemacht hast, hören.
So, und da gibt's ja genug.
Da gibt's genug und es gibt jetzt auch zu diesem Podcast eine Playlist, die du für uns zusammengeklopft hast.
Ach ja, da war ja was.
Und da suche ich mir immer einen Song raus, exemplarisch. Und da bin ich über Survivor, Eye of the Tiger gestolpert. Den Song, den du im Cabrio hören würdest, aber bei einem ganz besonderen Szenario.
Ja, ich würde das, wenn wir, also ich denke mir so Cabrio, was würde ich mit dem Cabrio machen? Dann würde ich Eye of the Tiger machen und so ganz langsam in Gehschritt an Joggern vorbeifahren und richtig aufdrehen.
So richtig als Reminiszenz an Rocky?
Ja.
Super. Ja, das passt wunderbar. Du hast auch bei Sing Meinen Song mitgemacht.
Ja.
Wie war das da für dich?
Ehrlich? Anstrengend.
Ja?
Ja, es war schon anstrengend. Aber das ist so, Steady TV ist eine andere Herausforderung, die ich nicht kannte. Und das war natürlich bei Sing Meinen Song dann direkt eine intensivere als jetzt irgendwie bei anderen Sendungen, wo es um schnelle Reaktionen geht. Dadurch, dass das einfach in so kurzer Zeit gefilmt wird natürlich auch und das einfach mit so vielen Künstlern und so, es war für mich die harte Schule. Ja, aber seitdem ist alles andere, was ich so mache an Filmsachen, Walk in the Park. Also so, es ist eine schnelle und intensive Erfahrung. Danach bin ich eine Woche Auto gefahren, habe nicht geredet.
Wie bist du mit den Leuten klargekommen, die sonst noch dabei waren bei der Staffel?
Gut, super. Judo Tolofernes ist mir tatsächlich, die kannte ich ja auch vorher schon. Mhm. Aber da, spätestens da, haben wir uns richtig angefreundet. Und das ist wirklich, wenn ich in Kreuzberg bin, also ich sag mal so, wenn wir uns mal auf der Straße treffen, dann wahrscheinlich, weil ich mit Judith spazieren gehe.
Das stimmt.
Also das ist so die, genau, das ist auch unsere Nachbarin. Mhm. Und die, die treffe ich oft, ja. Das ist wirklich mehr. Das ist ein großes Takeaway, diese Freundschaft. Und auch meine jetzige Managerin, die ich da kennengelernt habe. Das ist die Frau von Ray Garvey. Ich weiß gar nicht, ob das geheim ist, weiß ich nicht, mir egal. Aber die
weiß man
schon. Die hat mir Sing Meinen Song auch gebracht. Und das sind zwei großartige Frauen in meinem Leben. Und schon alle deshalb hat es sich gelohnt. So rein
Ray Gavi ist ein gutes Stichwort. Du wirst jetzt auch als Support ein paar Shows auf seiner Tour spielen, ne?
Ja, wahrscheinlich hat das was damit zu tun.
Ja, oder?
Ja, genau. Richtig, ja, genau. Es fängt jetzt bald an, die Sommerfestival-Saison. Wir proben, glaube ich, in 2 Wochen, 3 Wochen und dann, ja, ein bisschen was absommern. Ich suche mir jetzt noch einen schönen, blumigen, weiten Overall, der für die Bühne und für die Performance gemacht ist. Das ist gar nicht so einfach, Markus. Ein gutes Bühnenoutfit zu finden, was gut aussieht, auf der Ferne erkennbar ist und bequem, das muss man auch erstmal reinwachsen. Könnte ich nicht auf der Bühne stehen, ehrlich gesagt. Das ist eher so der Studio-Look hier.
Ist dein vermutlicher sehr üppig gefüllter, großer, begehbarer Kleiderschrank,
richtig,
ist der unterteilt in Bühnen- ja, und Alltagsoutfits?
Ja, ich habe verschiedene Schränke. Ich habe, auch da habe ich noch nie drüber geredet. Wie gut. Ich habe, die Wohnung besteht eigentlich aus Schränken, aus Kleiderschränken. Ich habe im Flur komplett eine Front mit Schuhen. Da sind aber es geteilt. Es gibt einen Schrank, das sind so Promo-Turnschuhe. Die gehören jetzt nicht dazu, weil ich ja jetzt weg war. Aber die trage ich wirklich nur so für TV. Als wir zum Beispiel da die Sendung hatten, habe ich den Schrank aufgemacht.
Okay.
Dann gibt's daneben gibt's die Alltagsschuhe, die dreckig sind sozusagen. Dann gibt's einen halben Schrank voll mit so nur so Slippern und so Reinschlüpfschuhe. Dann gibt's einen großen Schrank mit Bühnenschuhe, hohe Schuhe und so. Und dann gibt's einen Schrank für Alltagsklamotten und so für Studio und so. Und dann gibt's einen sehr großen Schrank für einmal für Bühne einen und einen für so Sendung oder alles andere.
Wow. Wie ja, viele Quadratmeter nimmt dein Klamottenbestand ein, ungefähr? Ist es ein ganzes Zimmer?
Also kann man mal sagen, also das ist 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter. Die Klamotten sind 4 Meter Breite. Und dann habe ich Schränke 1, 2, 3 Meter für Schuhe. Also sind es insgesamt 7 Meter Schrank. Und das aber aufgeteilt auf verschiedene Ecken. Mit Quadratmetern kann ich nicht so gut rechnen. Und die sind,
ja, aber
die sind
laufende jeweils, Meter sind entscheidend bei Klamotten, hast du recht.
So, das sind ja 7 laufende Meter.
Ich habe...
Das habe ich auch noch nie so definiert. Finde ich gut. Ich habe 7 laufende Meter. Du hast 2.
Ich habe 2 Meter. Bei mir sind, ich habe 2 Kleiderstangen, die von der Decke hängen, die jeweils 1 Meter breit sind.
Ja.
An der einen Kleiderstange hängen ist die Oberbekleidung. Also das meiste sind T-Shirts, Kapuzenpullis und ein paar Hemden. Mhm. Die sind nach Farben sortiert, wobei sich die Farben auf Schwarz, Blau, Grau und Weiß beschränken.
Ja,
bei mir
ist klar.
Blau ist meine Lieblingsfarbe. Mhm. Und daneben hängen dann Hosen und ein paar Anzüge und auch in so einem Aufbewahrungsteil hängen dann Socken, Unterhosen, ja, und so, auch, ja, in den gleichen Farben.
Das ist bei meinem Freund nicht anders. Also dem gehören zu diesen 7 Metern kommt noch ein halber Meter. Halben Meter kommt noch der andere Partner, der auch da wohnt, zu 50%. Ist wirklich so.
Ja, also hier meine Frau, so, von der ich übrigens ganz schön grüßen soll.
Ja, wollte ich auch grüßen.
Ja, ja. Freut sie sich, danke. Die hat mir auch anteilsmäßig so viel überlassen wie du, ja, deinem Typen.
Ja.
Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil, ja, mehr brauchen wir auch nicht.
Ich bin aber auch bei ihm da ganz streng. Ne? Du solltest schon mal wieder aussortieren. Guck mal, das trägst du doch gar nicht. So super.
Das, ja, versuche ich auch ein paar Mal. Ganz zart, aber da gibt es dann richtig Dresche. Bist du wahnsinnig.
Viel so zu viele Sachen hast du.
Brauche ich
doch. Brauchst du doch gar nicht.
Der Farbe genau. Habe ich nichts. Ja. Kann ich dazu anziehen. Ja, ja, aber vollkommen, ja, in Ordnung.
Genau. Ja. Tatsächlich. Aber du, das ist ja, warum auch nicht? Man weiß ja, dass man es eigentlich nicht braucht, aber dadurch, dass ich weiß, das ist alles beruflich, so der Privatmensch kommt wahrscheinlich mit dem Koffer aus. Ist ja so.
Wie lange bist du jetzt in Hamburg? Weil dein Koffer war gar nicht so klein.
Der ist aber ganz schön leer, muss ich sagen.
Der war auch nicht schwer, das stimmt, ja.
Ne? Also da ist nicht viel. Ich habe einen kleinen und da ist es immer gerade dann, ist es quetschy und deswegen nehme ich immer den, das ist die Größe dann danach. Und der ist meistens schon zu groß, aber ist egal. Also da ist nicht viel drin. Ich bin jetzt bis Sonntag da. Samstag oder Sonntag?
Okay.
Auf dem Land.
Ja, wir stehen jetzt schon eine ganze Weile vom Bahnhof. Jetzt 14.18 Uhr Ortszeit.
Ja.
Das heißt, dein Zug geht in weniger als 20 Minuten.
Das stimmt.
Du brauchst noch eine Fahrkarte und du holst hier wahrscheinlich auch noch ein Brötchen und einen Drink. Und hier ist jetzt gerade ein Polizeimotorrad vorgefahren, was irgendwie so aussieht, als würde der Bahnhof gleich abgesperrt werden.
Meinst du?
Ja, weil das Taxi darf jetzt auch nicht mehr reinfahren. Also nicht, dass du jetzt hier einmal komplett um das Puff rumlaufen musst, um da reinzukommen.
Ja, mit anderen Worten, steig jetzt aus.
Also nee, ich möchte nicht, dass du deinen Zug verpasst.
Ja, ja.
Aber
gut. Ich wollte noch sagen, nächste Woche gehe ich zur Einzelhaarentfernung. Deswegen habe ich hier noch so ein paar lange Barthaare. Die sind dir vielleicht aufgefallen?
Nee, sind mir nicht aufgefallen.
Ach so.
Du hast, also es ist ja eh ein... Obwohl, die ersten 5 Minuten sieht man ja immer bei YouTube von dem Podcast. Aber ich glaube, dass man hier mit den Kameras nicht so nah rangegangen ist.
Nö, macht nichts. Einzelhaarentfernung. Ja, ich habe jetzt mit dem Alter, das kennen viele Frauen, mit dem Alter sind auf einmal so ein paar Haare aus meinem Kinn gesprossen. Und die müssen jetzt weggemacht werden. Die kommen nämlich jetzt immer wieder.
Kann man das selber machen mit Pinzette?
Ja, aber dachte mir, das mache ich jetzt lieber permanent. Weg!
Okay.
So, das
ist. Achte ich das nächste Mal auch ein bisschen drauf.
Dann. Richtig, das wollte ich sagen. Das wollte ich jetzt quasi Anknüpfpunkt fürs nächste Mal. Das wär's doch. Das wäre doch ein schönes Thema als Anknüpfung. Deswegen lasse ich sie so lang, deswegen zupfe ich sie gerade nicht, weil zur Einzelentfernung müssen sie nämlich lang sein. Das wollte ich sagen. Ich leide eigentlich gerade, dass sie da so raus sind.
Schon proaktiv, bevor ich mir jetzt bei der Heimfahrt denke, Mann, was hat er denn nicht dafür Bart?
Richtig, das wollte ich noch kurz. So, deswegen, weil ich da Montag hin muss, darf ich jetzt nichts machen. Deswegen habe ich 3 kleine Barthaare für diesen Podcast. Ihr könnt euch das einfach vorstellen.
Aber Wahnsinn, ich hatte noch nie in einem Interview als Abschluss des Gesprächs das Thema Einzelhaar entfernt.
So.
Und ungefragt auch noch.
So, ja, du, deswegen, wir brauchen einen Anknüpfspunkt, einen originellen.
Damit kann ich dich wunderbar entlassen, weil es ist wirklich so, dass man hier jetzt nicht mehr zum Bahnhof, zumindest reinfahren darf, aber ich glaube, du darfst da reingehen.
Ja, glaube ich auch.
Dann lass dich nochmal drücken.
Ja, Mensch.
Ich wünsche dir eine schöne Zugfahrt. Danke. Gerne, wenn du mal wieder einen Chauffeur brauchst. Ich
kutschiere dich rum. Ne? Mach ich. Ja, finde ich gut. Hui, hat mich gefreut. Wir sehen uns bald. Was soll ich sagen? Schöne Grüße. Ich gehe.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.